SWR Kultur Hörbuch.
Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 5.
9. So viel vorerst zum Hehren, Abstrakten, zur reinen Lehre meiner Kunst. Ich sehe, dass ich euch damit nicht recht zu locken vermag, weil's gewiss nicht eure wahren Sphären sind, weil ihr meiner Wenigkeit aber auch nicht abkaufen wollt, dass ganz es die meinen gewesen. Und ihr habt allemal soweit recht, es war all dies die eine Hälfte nur meiner wahren Unterrichtung. Der andere, eben große Teil zum Vollen, war von lebens- und leibzugewandterer, handfesterer Natur. Widmete sich allem, was meine neue Heimatstadt außer der Werkstätte feilzubieten hatte. Er betraf Künste, die keine Zunft hatten, sonst wäre unweigerlich Meister jeder zu nennen gewesen, der sich meiner Unterweisung darin annahm. So aber trug er lediglich den Titel eines Gesellen der Uhrmacherei. Erlaubt mir also, auf die Bühne zu rufen, den ich euch vorhin schon in die Kulissen stellte, meinen guten Ferdinand. Und lasst mich dies anhand jenes polternden Debütauftritts vollführen, mit dem er einst auch in mein Leben trat, an jenem ersten Morgen, als ich mich beschämt mit dem Besen in der Hand fand und mir eben noch eine letzte Ecke der Werkstatt zu fegen blieb. Da zeigte ich mich noch überrascht, als keine Minute vor dem wahren Beginn des Tagwerks Schritte heranschlurften, nicht wissend, dass diese sich mit fast der egalen Pünktlichkeit als regelmäßiges Zeichen etablieren sollten des Übergangs von meinem Ritual der Säuberung zur geschäftigen Arbeit. Ich schaute also auf, um zu sehen, wer da zur Tür hereinstapfte. Ein junger Bursche war's, dessen Morgengruß mit einem solch räkelnden Gähnen hervorgebracht ward, dass man darin leichter ein »Gute Nacht« erkennen mochte. Dies eben war Ferdinand, seines Zeichens Geselle von Servasius Weiz und bald mein Führer und Spießgeselle für alles, womit Wien an Vergnügungen aufzuwarten vermochte. Man hatte am Vorabend uns beide noch kurz miteinander bekannt gemacht, bevor Ferdinand, ein keckes Tuch um seinen Hals, wie nahezu jede Nacht, in die Stadt verschwand. Jetzt schienen Beinkleid und Hemd zu verraten, dass er beides seit gestern nicht gewechselt, auch darin genächtigt hatte, und den Wein- und Wirtshausdunst hatte riechbar kein Tropfen Wasser aus Gewand, Haar und Schlund spülen dürfen. Ferdinand war eine hagere, schlaksige Gestalt, immer ein wenig schläfrig, bis er beim Zechen oder Glücksspiel saß und zu unvermuteter Lebendigkeit, Hitze erwachte und stets mit der kräuselnden Vorahndung eines Grinsens um die Lippen, welches allem, was er betrachtete, den Ernst abzusprechen suchte. Das Beweglichste an ihm schien der Adamsapfel zu sein, welcher die beträchtliche Länge seines Halses auf- und abtanzte. Und nie wirkte sein Haar wirrer und störrischer, denn just nach seinen seltenen Versuchen, den dunklen Schopf ein wenig zu bändigen. Drei Dinge lernte ich an jenem Morgen sogleich kennen. Das erste war Ferdinands geradezu übernatürliche Fähigkeit, zu jedweder Arbeit keine Minute zu früh zu erscheinen, doch ebenso auch nie eine Minute zu spät. Gleich wie sehr er die Nacht zuvor lumpte, gleich wann der Meister selber verfrüht oder verspätet ans Werk gehen wollte, nicht einmal erlebte ich, dass Ferdinand sich einen Tadel einfing. Und ebenso kein einziges Mal, dass es nicht schien, diesmal habe er aber wahrhaft verschlafen, bevor er sich im letztmöglichen Moment materialisierte. Das Zweite, das war Ferdinands eigener Humor – oder genauer jener ruppige Witz, welcher ihm einstand, für jede offene Art Zuneigung zu zeigen. An diesem ersten gemeinsamen Werktage würdigte er mich zunächst keines Blickes. Doch kaum hatte er sich auf seinen Schemel plumpsen lassen, winkte er mich zu sich und wies mit gravitätischer Miene auf den Boden zu seinen Füßen. »Hast du meinen kostbaren Staub entfernt? Wer hat dir das geheißen?« 2 Monat schon hegte ich ihn, und nun? Fort ist mein teurer Staub, fort!« So ernst war er dabei, dass ich eine kurze Weile wahrhaft verunsichert war. Wusste ich doch nicht, welch seltsame Gepflogenheiten man hier in der Stadt haben mochte, gegen die ich Lehrbub verstieß. Aber zu sehr lag's in meiner Natur, alles Freche mit gleicher Münze umgehend zu vergelten. Und so nahm ich meine wohlgefüllte Kehrichtschaufel, sprach: »Verzeiht vielmals, da habt ihr ihn wieder«, und rieselte ihm ein gutes Quäntchen neben die Galoschen. Ferdinand lachte. Der Meister bemühte sich um einen streng zur Ordnung mahnenden Blick, ich fegte meine Pointe wieder zusammen, und von jenem Augenblick an, glaube ich, hatte der Geselle mich in sein Herz geschlossen. Was freilich hieß, dass ich fortan erst recht Ziel seiner Scherze, seines Spottes werden sollte. Als drittes jedoch erfuhr ich an jenem Morgen, was ihr euch womöglich schon fragt. Weshalb ein solch gewissenhafter und redlicher Meister wie Servasius Weitz so einen offenbaren Hallotrieb wie Ferdinand zum Gesellen nahm. Zur Antwort brauchte ich nichts, denn die erste Minute, da Ferdinand sich tatsächlich an seine Arbeit schickte. Bis einen Liedschlag zuvor wäre man jede Wette gegangen, dass diesem Menschen nichts von wahrer Bedeutung zu sein vermochte, dass er sich über alles mit Witz und Ironie erhob, jedes allzu tiefe Gefühl sich damit vom Leibe haltend. Und den Moment, da er sein Werkzeug niederlegte, war in seinen Augen sogleich wieder jener unstete, spöttelnde Funke. Doch dazwischen, wo er mit seiner Arbeit alleine war, sich zu vergessen gestattete, dass man ihn beobachten könnte, trat eine Person hervor, welche sich dieses Leibes bemächtigte, als sei nämlicher lediglich ein Kostüm mit gar verschiedenen Besitzern. Da verflog äthergleich alle Schlacksigkeit, da war's, als täten sich in seinen Augen Brunnendeckel auf zu verborgenen Tiefen und Quellen. Und zwischen seinem versteckt gehaltenen Geist und den knochigen Fingern fand eine Vermählung statt, wie ich sie anderweils nur bei musikalischen Virtuosen wiederfand. Wo die Tat zu einem Ausdruck des Verständnisses gerät, ohne dass Wissen und Willen erst als Übersetzer, Vermittler zu dienen hätten. Darin übertraf er nicht nur Weitz, sondern womöglich, ich gestehe es, auch meiner selbst. Ja, er war vielleicht der größere Künstler unter uns, gerade weil er bar war jeglicher Ambition, diese Kunst zum Ziel und Inhalt seines Lebens zu machen. Er wollte damit ein Auskommen haben, jedoch auch dies nur aus Müßiggang, da die Uhrmacherei war, was ihm am leichtesten fiel, am wenigsten noch als Frohn er empfand. Und wenn ich ihn nie, nicht einmal nach Feierabend reden hörte von dieser Arbeit, dann nicht zuletzt, weil ihm die Uhrmacherei selbst eine Sprache war, von der Natur als Muttersprache in die Wiege gegeben und er nichts darüber zu sagen hatte, was er nicht damit zu sagen vermochte. So wäre es ihm auch nie in den Sinn gekommen, sich mir darin zum Lehrer aufzuschwingen. Doch mit umso mehr Eifer sah er es dafür als seine Berufung an, mich in allem anderen unter seine Fittiche zu nehmen und mich zum Komplizen zu machen, in seiner Mission kein Vergnügen, keine Zerstreuung, welche die Stadt zu bieten hatte, unerkundet zu lassen. Hier gebührte ihm freilich der Vorzug, meine Unterweisung von nahezu erstem Grunde an vornehmen zu können, meinerseits gar unbehelligt von vorherigem Wissen, bereits gefasstem Geschmack. Es war K. ohnehin keine Heimstatt gewesen der Genüsse und Spektakel, und ich ohnehin für das meiste davon noch zu jung an Jahren. Doch vor allem hatte der Vater mir eingebläut, dass alles von Übel sei, was hinausging über den reinen Nutzen, die bloße, blasse Notwendigkeit. Es ward der Leib von fader Speise und nüchternem Trank genauso genährt wie von Leckerei und Wein. Alles Lukullische, Völlerei und Rausch waren nur Versuchung und Sünde. Es waren Gaukler und fahrendes Volk, lediglich arbeitsscheues Gesindel, welches den rechtschaffenen Leuten Gulden und Zeit gleichermaßen abknöpfte. Und wenn ich an einem Markttag tatsächlich einmal, vom Oheim versteht sich, verwöhnt ward mit Zuckerwerk oder Ringelspiel, dann tat ich sehr wohl daran, mich mit stiller Ergötzung zu begnügen und den um mein Seelenheil fürchtenden Vater nicht merken zu lassen, wie sehr mir in Wahrheit nach solchen Genüssen verlangte. Damit erzog er mir freilich keine gleiche Neigung an zur Selbstkasteiung und Versagung, sondern allein die Geduld und listige Vorsicht eines lauernden Hungers, einer heimlichen Gier. Und so sehr weit der Meister war, mir beizubringen, wo ich in meiner Kunst das überhebliche Streben zu zügeln hatte, so sehr war mir Ferdinand der beste Lehrer, in allen anderen Dingen Maßlosigkeit anzunehmen. Nur 2-3 Tage währte es, dass er mich in der Werkstatt in Augenschein nahm, und was immer er dabei beobachtete, führte ihn zu dem Schluss, ich sei für seine Streifzüge ein zu gebrauchender Kumpan. Kommt, forderte er mich am Feierabend des folgenden Tages auf, und gern würde ich euch berichten, wohin uns der erste gemeinsame Ausflug führte, allein es endete damals meine Erinnerung schon in der ersten Schenke, welche am Ende eines geschwind durcheilten, mir noch gänzlich unvertrauten Gassengewirrs lag. Ferdinand lud mich zu meiner Begrüßung, sagte er, auf meinen ersten Becher des Wiener Weins. Und nicht nur zum ersten. Es war der erste Rausch meines Lebens, mich sogleich mit solch trunkenem Feuer erfüllend, dass darin bald alles Bewusstsein und alles Gedächtnis verloderte und ich am anderen Morgen mit trocken gebrannter Kehle und wie verrußtem, aschegefüllten Schädel erwachte. Es hätte mir eine Lektion sein sollen, nie wieder dergleichen zu tun. Ferdinand jedoch lehrte mich, dass gegen dies Gift eine weitere Dosis desgleichen die beste Heilung bewirke. Und wo diese mir zu beschaffen sei, das wusste keiner besser als er. Ich glaube wahrhaft, es gab in Wien und Umgebung nicht einen Schank, eine Restauration, ein Kaffeehaus, welches Ferdinand nicht zu wenigst bekannt, wenn nicht zumeist bestens vertraut war. Hatte er seinen Lohn in der Hand, dann war ihm nichts zu fein und teuer. Dann floss der Tokaier, dann tischte man uns frisch Gebratenes, Gesottenes auf, Fasan, Kapaun und Donauforelle. Und wenn ich, was häufig vorkam, mit meinem Lehrbubenbatzen nicht mitzuziehen vermochte, dann spendierte er fraglos auch mir Runde um Runde und manch anderem, der sich gerade in unserer Gesellschaft befand, noch dazu. Das freilich zeitigte, dass solche fetten Tage recht schnell verflogen und bis zu der Aushändigung des nächsten Miniaturvermögens, welches uns wieder für kurze Frist zu Lebemännern von Welt machte, galt es dann recht zu haushalten. Doch glaubt nicht, dass dies für Ferdinand etwa bedeutet hätte, wahren Verzicht üben zu müssen. Die Erlangung von Genuss und Vergnügen war ihm mehr Wissenschaft, denn es die Uhrmacherei je vermochte. Und so hatte er schon längstens studiert, wo diese nötigenfalls auch für kleine oder gar keine Münze zu haben waren. Er wusste den besten Selchfleischtandler, genau wie das billigste Schneckenweib. Kannte einen Burschen, der von den Abdeckereien vor der Stadt die Fuhren holte und sich für so manch spendierten Becher Wein zu bedanken wusste, indem er hier und da ein Stück Gaul vom Karren verlor, und verstand zur Not der Frau Weiz, die ein oder andere zusätzliche Speise abzuschwatzen oder gar nächtens aus der Kammer zu stibitzen. War der gute Wein, das ordentliche Bier nicht mehr in der Reichweite unserer schmal geprassten Beutel, führte Ferdinand uns in Kaschemmen, da zumindest, wenn Gaumen und Nase ihre Empfindlichkeit ließen, doch noch ein Rausch zu erschwingen war. Und überhaupt sollte es nicht klingen, als hätte er einzig in Völlerei und Trank seine und damit auch meine Zerstreuung gesucht und gefunden. Über die Gezeiten unseres Vermögens bestimmten ebenso regelmäßig Würfel und Karten. Und hätte Ferdinand dabei allein auf sein Geschick vertraut, hätte uns wohl des Öfteren der finanzielle Wasserstand über mehrere Wochen getragen. Denn auch im Spiel eignete Ferdinand ein natürlicher Verstand. Doch wie in allem anderen scheute er keinen Preis, um nur der Langeweile zu entgehen. Und wo die Vernunft sich mit redlichem Gewinn beschieden und verabschiedet hätte, konnte Ferdinand nie einem Hasardstück widerstehen und es genug sein lassen, bevor es hieß, alles oder nichts, so dass nicht selten in unserer Kasse Springflut sehr schnell damit wechselte, dass wir auf dem Trockenen saßen. Herrschte aber Ersteres, dann standen in Wien schier unbegrenzt Pforten offen. Ferdinand war zunächst ein Kenner der Wiener Theater und der fahrenden Kompanien, was nicht heißen soll, dass er euch notwendigerweise mehr denn zwei Dichter, geschweige denn die besonderen Merkmale ihres Stils und ihrer Stücke hätte zu benennen vermocht. Doch fragtet ihr ihn, welche der ersten Damen das anbetungswürdigste Antlitz, welche der jungen Geliebten das makelloseste, wohlproportionierteste Dekolleté, welche der Zofen und Kolumbinen den reizvollsten Blick auf die schlankesten Fesseln in feinen Strümpfen darbot, nun, er hätte euch dies mit einer solch zuverlässigen Ausführlichkeit nicht nur angegeben, sondern mit allen Gründen und Gegengründen auseinandergesetzt, dass ihr es für ebenso verdient wie vernünftig erachtet hättet, ihm in diesen Dingen einen Doktorgrad zu verleihen. Und waren die weiblichen Zierden abwesend oder egal, so wusste er stets noch zu sagen, welcher Hanswurst die unflätigsten Witze zu reißen verstand und in der völligen Not gar auch, welchen Schauspielers Monologe eine gewisse Erhebung des Gemüts zu bewirken vermochten. Die schönste Sängerin allerdings vermochte Ferdinand nicht in die Oper zu locken. Es war ihm insbesondere der italienische Gusto zu künstlich, das Ganze zu ermüdend und affektiert. Er verabscheute die Musik, die sich nicht nachpfeifen, mit naturgebildeter Stimme unstrapaziert mitsingen ließ und die nicht seinen Leib zum Tanz beseelte. Wo aber Fiedel, Pfeife und Gitarre sich rührten und man stampfte, klatschte und schnalzte dazu, die Beine warf, wo sich Manns- und Weibsleute herumwirbelten, da war er dabei. Und so storchengelenkig er einem sonst scheinen mochte, so gewandt und elegant biegsam entpuppte er sich auf einmal hier. Dies war wiederum das eine Vergnügen, zu welchem er mich doch arg bitten, wenn nicht zwingen musste. Meist harrte ich lieber am Tisch bei meinem Trank aus, und auch wenn ich mit der Zeit mir nicht nur die nötigsten Tänze beibringen ließ, sondern allmählich Gefallen fand an ihrem gemessenen Taumel, ward ich darin nie Ferdinand gleich an Geschick. Am wendigsten aber verstand Ferdinand es, sich im Reigen der Spektakel ein- und auszubewegen, in ihrem in dieser Stadt stets starken und breiten Fluss zu schnellen, zu treiben, wie im heimischen Bachbett ein Fisch. Manchmal schien's mir, dass die Drucker der Handzettel, der Anzeigen, die Verkünder von Proklamationen kaum nachkamen mit Ferdinands allumfassendem Wissen sämtlicher bevorstehender Attraktionen und Divertissements. Keine Seiltänzergruppe vermochte, ihr Tau zwischen zwei Pfosten, zwischen zwei Dächern zu spannen, als dass nicht er schon erwartungsvoll darunter stund. Kein fremdländischer Gesandter oder gar Fürst hielt prunkvollen Einzug, ohne dass Ferdinand uns schon vor der wogenden Menge einen Posten ausgespäht hatte, an dem fast in Greifweite die Zierkutschen rumpelten, das bunt und exotisch livrierte Gefolge, das an Ketten mitgezerrte Fabelgetier fauchend in gescheckten Fellgewand mit wogenden Höckern, posaunendem Rüssel vorübermarschierte. Kein Ehrengerüst wurde errichtet, kein Feuerwerk abgebrannt, keine Speisung des Volkes ausgeteilt zur Feier eines Fürstenjubiläums, wo nicht Weizens Geselle sich eines gebührlichen Anteils daran versicherte. Zumal an jenen Verlustierungen, die auch dem leeren Beutel erschwinglich blieben. Die Märkte zu aller Seelen und Peregrini, die fackelilluminierten Schlittenfahrten rund um den winterlichen Neumarkt, die neuesten Hanswurstiaden dort selbst in den linderen Jahreszeiten, die Exerzierparaden auf dem Klassis oder auch nur die neuesten Kupfer von Bemerkenswertem aus aller Welt an den Ständen der Bilderkrämer. Jedoch auch, und oft schien's mir gar mit größerem Genuss, jene vorgeblichen Sensationen, welche in Wahrheit nur Apotheosen der Armseligkeit waren, jene wirren Propheten obskuren Heilandtums, Panscher wundertätiger Toniken und Heer falscher Reliquien, Besitzer räudiger Menagerien mit drei klapprigen, zahnlosen Geschöpfen aus gar nicht so fernen Gefilden, welche durchs Land zogen und in fürs letzte Vermögen gemieteten Wirtsstuben ihre Botschaften, Schaustücke, Waren, Feilboten in der Hoffnung auf Geschäft oder Almosen wenigstens. An Ferdinand freilich sollte kaum einer von ihnen etwas verdienen. Nur zweimal sah ich ihn von Mitleid so überwältigt, dass es ihm eine Gabe entlockte für erbarmungswürdige, dürre Gestalten, welche nicht entscheiden ließen, ob das Hungern Ursache war ihres sichtlichen Irrseins oder andersherum. Und beides Mal reute es ihn hinterher, da er meinte, damit Leiden noch prolongiert, statt wahrhaft gelindert zu haben. Das eine war ein Schwertschlucker, so ausgemergelt, dass man erwartete, die Klinge müsse als Schatten sich abzeichnen durch den bleichen Leib, und so beschränkt in seiner Kunst, dass er nichts vermochte, denn jenen einen Degen, den er mit sich führte, immer wieder in die trockene, würgende Kehle hinabzustoßen und herauszuziehen, so sichtlich schmerzvoll, dass man nicht wissen wollte, ob die rotbraunen Flecken auf dem Eisen wahrhaft Rost waren. Zudem war er unserer Sprache nicht mächtig, oder er war stumm, und so verbeugte er sich zwischendurch nur immer wieder wie ein pickendes Huhn und hielt die Hand um Münzen vorgestreckt, zeigte dann auf seinen Mund, bedeutend, dass er Hunger habe. Was freilich ein besonders vorwitziger unter dem feixenden Publikum mit dem gar originellen Witz quittierte, der Kerl möge doch an seinem Degen sich laben. Was der Arme sogleich tat, in der vergeblichen Hoffnung, die Wiederholung möge sein trostloses Schauspiel einträglicher machen. Das andere war eine vorgebliche Wahrsagerin, einen Säugling an der einen Brust, von Müdigkeit, Suff oder Stumpfsinn oder auch allem zusammen so benommen, dass sie nicht einmal mehr die aufgedeckten Karten recht zu benennen wusste und mehrmals über dem Versuch einer Deutung im Reden einnickte. Wo es Ferdinand schließlich den Groschen wert war, ihr Gestammel zu beenden und dem Gestank, den sie ausdünstete, zu entkommen. Besonders ergötzte Ferdinand stets ein sichtlicher Zwiespalt zwischen sich großspurig gebender Rede, Geste und der nackten, schäbigen Verzweiflung, welche diese in Wahrheit trieb. Mit nämlichem Amüsement begleitete er feixend die Prozessionen der Pilger und Büßer, welche sich an den mannshohen, geschnitzten Kreuzwegstatuen entlang von der Stadt aus den Kalvarienberg hinauf die Buckel blutig peitschten unter Gebet und Gestöhn. Mit melancholischer Begeisterung schleifte er mich zu jedem Wasserschub, um Zeuge zu sein, wie all die kahlgeschorenen Huren und tatternden Säufer, die Unterstandslosen und all das unerwünschte Geschwerl unter Hohn gewaltsam aus Wien gen Osten verschifft ward. Wo ich ihn oft seine wahre Aufmerksamkeit geben sah, auf die verabschiedende Menge mit ihrer geifernden Überheblichkeit, ihrem tugendheischenden Hass und Ereifern, oder auf jenen Teil, welcher wehmütigen, Kusshand zuwerfenden Abschied nahm von dieser oder jener bevorzugten Grabennymphe, die nun etliche Wochen benötigen würde, bis sie sich übers Land wieder zu ihrem verbotenen Gewerbe und Ort zurückgeschlichen. Und mit einem seltsamen Lächeln und einem »Heut wird recht was geboten«, nahm er mich eines Tages mit zum Rabenstein hinauf, um der Vollstreckung eines Schafgerichts beizuwohnen. Ein gottloser Raubmörder ward gerädert. Schon blutig vom Zwicken der Brust mit glühenden Zangen und stieren Blickes wurde er herangekarrt, am Boden des Richtplatzes angebunden. Seine Strafe sollte von unten vollzogen werden, also das Haupt bis zuletzt und bei Bewusstsein aufsparend und bei aller heißhungrigen, mulmigen Erwartung, die mich erfüllte, ward ich doch schlagartig kalt und bleich, als man zum ersten Male das eisenbeschlagene Rad hob und auf sein Schienbein herabkrachen ließ. Ich das Bersten des Knochens vernahm und dann das Gebrüll des Delinquenten. Noch die andere Wade, beide der Schenkel und den einen Unterarm musste man ihm zerschmettern, bis er endlich reute, dem Pfarrer die Umkehr der Seele schwor in heiserem, wimmerndem Gestammel und flehte um Gnade, welche man ihm getreu des Gesetzes gewährte und endlich Kehle und Hals brach mit dem Wurf des Rades, bevor man die übrige Strafe an den verbleibenden Gliedern vollzog. Die einen sah ich bei alledem lachen und johlen und die Wunden noch mit feigem Spott überstreuen. Die anderen meinen ehrfürchtigen, wenngleich blutdurstig gekitzelten Schrecken teilend, manche offenbar auch von wahrlichem Ekel erfasst, doch alle, so oder so, erfüllt mit jenen Wirkungen, welche das Schauspiel erstrebte. Allein Ferdinand schien mir außen zu stehen, und erst lange später begriff ich die Natur dieses Eindrucks, nämlich, dass seine fremde Belustigung daher rührte, das gesamte Ritual mitsamt dessen Zuschauern als das eigentliche Spektakel anzusehen, dass er staunte über die Menschheit und was dieser so einfiel, sich zu belustigen. Ich beschrieb euch Ferdinand als meinen Lehrmeister in allen Belangen irdischen, leiblichen Vergnügens und nannte euch das Amüsement als Ferdinands Wissenschaft. Doch recht eigentlich gab er mir, in Nachfolge Wilhelms, seine Lektionen im Fremdsein von dieser Welt und war die Zerstreuung seine Religion. So viele Leute er zu uns an den Tisch winkte, so laut und so lustig, so derb und gesellig er war, so begeistert er sich in jeder Menge tummelte, mit so vielen Weibspersonen er schäkerte, turtelte. Wenn sie alle weitergezogen waren und nur ich bei ihm saß, er aber auf meine Anwesenheit vergaß oder fand, dass er vor mir keine Larve zu tragen hatte, dann sah ich, dass er zuvor nicht minder alleine gewesen. Und stand er sehr tief im Wein, dann mochte es sein, dass er verriet, wie sehr er in all dem mehr Flucht suchte, denn Zuflucht fand. Vor einer Begabung, die ihm ungebeten geschenkt ward und die gering zu schätzen er vorgab, gerade weil er wusste, was es bedeutet hätte, sich ihr zu stellen und würdig zu zeigen, vor einer wohlverborgenen Empfindsamkeit, einem Zwilling wohl jener Begabung, welche er nur zu tragen vermochte, indem er sie leugnete. Das Vergnügen, die Maßlosigkeit jeden Sinnesrausches waren ihm wie der Himmel dem Frömmler. Das Versprechen einer höheren, seligeren Welt, in welcher all die Plagen und Leiden seines menschlichen Daseins aufgehoben waren. Er strebte die Selbstauflösung an. Nicht finden wollte er sich in dem Taumel der Sensationen, sondern verlieren. So sehr Ferdinand mir beibrachte, in meinen Gelüsten nie vorschnell zufrieden zu sein, stets das Vollste und Höchste noch zu verlangen, so sehr ließ er mich, sobald ich seine Einsamkeit in all dem begriff, meinen eigenen Hunger, meine Gier anders und wahrlich verstehen. Was ich begehrte, das wollte ich mir auch einverleiben. Die Genüsse, der Ruhm, die Kunst, das alles sollte Teil werden meiner selbst, sollte Besitz sein, der mich größer machte. Wo Ferdinand nicht satt werden konnte, weil er immer wieder ernüchtert erwachte und sich selbst, seinen Kern weiterhin unaufgelöst, unerlöst fand und er nicht ruhen mochte, bis er zermahlen war im Strom der Räusche. Da war ich hingegen mir noch allweil zu klein gegenüber der Welt. Da würde ich keinen Frieden finden, bis nicht mein Ich sie mit einem Umfang und Gewicht ausfüllte, vor dem sich alles andere zu verneigen hatte. Tief in sich glaubte Ferdinand nicht an das Glück, und er fand es nur in jenen Augenblicken, die ihn auf alles vergessen ließen, auch darauf, dass man nach dem Glück streben kann. Meinerseits war ich in jenen unschuldigen Jahren tief überzeugt, dass das Glück nicht nur zu fassen sei, sondern mir zustehe und ich dazu nur häufen, horten, alles an mich zu reißen bedurfte. Wer uns damals beim Zechen, beim Tanz und beim Spiel, wer uns in jeder schaulustigen Menge beobachtete, der hätte kaum etwas geahndet von jenem grundlegenden Unterschied. Es mag zu den Scherzen des Schicksals gehören, so diverse wie ähnliche Wege zur Vollendung wie ins Verderben zu kennen. Ihr wisst, ihr seht vor euch, wohin mich der meinige letztendlich führte und wer von uns beiden mit seiner Ansicht des Glückes Recht behielt. 10. Je mehr ich mit den Wochen, Monaten,
bald Jahren Begriff von der Uhrmacherei, wie von der Stadt, je mehr schien mir dies alles verwandt und in sich und miteinander verzahnt. Es war diese Stadt eine Maschine. Ihre Triebkraft, die Macht, ihre Unruhe und Hemmung, das Geld und der Hunger und das ganze Gewese und Gerenne ihrer Bewohner, wie durch ein riesiges Werk von Rädern und Hebeln, Ritzeln und Achsen zu einem sich selbst erhaltenden Kreislauf miteinander verbunden. Von der Kaiserin bis zum Bettler hatte darin ein jeder seinen Platz, begehrte, was andere abgaben, schied ab, was andere verzehrten, wandelte, teilte oder lenkte die Dinge in ihre Bewegung. Weil die Kaiserin Hofleute brauchte, brauchte es für die Hofleute Diener, und weil diese geschmückt sein sollten, brauchte es Schneider, Putz, Perücken und Bandelmacher, und weil selbige Behausung benötigten, gab es Maurer, Ziegelbrenner, Zimmerleute und Schreiner, und alle zusammen bedurften sie Speis und Trank, und somit der Fleischer und Tandler, Wirte und Köche, welche wiederum Obrigkeit brauchten, ihnen die Ordnung und den Sinn vorzuschreiben, und also gab es Pfaffen und die Kaiserin. Und war nicht jeder der einzelnen Leiber, welche die Werkteile darstellten in dieser Stadtmaschine, doch letztlich auf seine Weise nichts anderes, denn ein Automat. Dieser Gedanke wirkte wie Augengläser, durch welche fürderhin alles gebündelt ward, was ich betrachtete. Als sähe ich nun die heimlichen Schienen, als verschwende für meinen Blick alles Gekräusel des Menschlichen von der Bewegung der Handwerker, Höflinge, Bürger, und bliebe nur das, was klar und immer gleich wiederholend war, wie das Geruckel von Turmuhrfiguren. Und ich dünkte mich ihnen damit überlegen, glaubte, Kraft meiner Erkenntnis, nicht mehr genietet zu sein an das Werk und Gestänge der weltlichen Ordnung, der Sturheit des Schicksals, frei, mir meine eigenen Bahnen zu bestimmen. Oh, bitte, stimmt nur ein in mein Lachen über jenen jungen, hochmütigen Narr. Denn bereits als ich aus dem Durchlass der Stadtmauer den ersten Schritt nach Wien hineintat, hing in Wahrheit mein gesamtes künftiges Schicksal an einer winzigen Uhrenfeder. Hing schon all mein Wohl und Wehe an diesem einen Stück silbrigen, fast haarfeinen Drahtes, welches sich schneckenhausgleich geringelt schmiegte in das Werk einer Taschenuhr. Vermutlich kam sie mir das ein oder andere Mal schon auf der Werkbank unter, ward von mir gesäubert, geölt, ohne dass ich dabei auch nur das Geringste verspürte von der Bedeutung, welche mir in ihr harrte. Nichts unterschied sie ja von all den anderen Federn, in all den anderen Uhren, welche durch meine Lehrbubenhände gingen. Und nichts, solange sie heil war, wirkte diese Drahtspirale. Denn brav ihren Dienst zu verrichten und die Rädchen in Gang zu halten, welche urteilslos gleichmäßig Sekunde um Sekunde vor sich hinzählten, bis zu jenem Augenblick, da ihr Reißen das Mahlwerk meines Verderbens in unerbittliche Bewegung versetzte. Die Taschenuhr, welche jene Feder beherbergte, befand sich im Besitz des Grafen von B. Und sie entsprach, wie ich bald lernen sollte, ganz diesem Besitzer in ihrer protzenden Pracht, in ihrem vulgären Heischen von Adel, welchem jede wahre Noblesse abging. Ihr wuchtiger, güldener Deckel war mit einer Jagdszene graviert, einem Keiler im Todeskampf, halb zerfleischt schon von einer Meute von Hunden. Und der Kranz ihres Zifferblattes war besetzt nicht allein mit den Nummern der Stunden, sondern mit glitzerndem Edelstein, welcher auch die Spitzen der Zeiger verzierte. Das Ganze strotzte von einem Willen, Eindruck zu schinden und von der Überzeugung, dies einzig erreichen zu können durch Schwere und Prunk. Die Kette allein, an welcher sie baumelte, mochte ein halbes Pfund Gold verbrauchen. Und just an nämlicher Kette ließ eines Vormittags der Lakai des Grafen von B. das Chronometer mit sorgfältiger Verächtlichkeit auf den Ladentisch von Meister Servasius Weiz plumpsen. Seine Erlaucht, der Herr Graf, ist sehr, wohlgemerkt, sehr ungehalten, verkündete er dazu. Die Visage des Mannes hätte man eher für die eines Wegelagerers halten mögen, so schief und verschlagen sie war. Doch es steckte der grobe Kerl in einer Livree, welche in ihrem Gu dem Reichtum der Uhr in nichts nachstand. Von ihrem senfgelben Samt war kaum etwas zu sehen vor lauter blitzenden Knöpfen, Schnüren, Bordüre und Stickbesatz. Man hätte eine Komik erkennen mögen darin, wie dieser sichtlich niedere Leib aufgeputzt war. Doch wusste jener Lakai wohl, dass er als Vertreter eines besonders wohlhabenden Kunden die Oberhand hatte über den Meister. In entsprechendem Ton fuhr er fort, als sei Servasius Weiz das Gesinde. »Wie ihr seht, ist diese Zwiebel, euer Werk wohlgemerkt, und mit gutem gräflichen Gelde bezahlt, ist sie, wie ihr seht, zu keinem Tick mehr zu bewegen.« Wie zum Beweis stieß er sie mit seinem Finger an, und freilich verharrten die Zeiger still. »Es wäre der Schande genug, dass ihr eurer edlen Kundschaft solch minderen Tand andreht. Doch hätte den Herrn Grafen eure Stümperei, und wenn es denn Unfähigkeit war und nicht betrügerischer Vorsatz wohlgemerkt, hätte ihn um ein Haar eine Audienz bei Hofe versäumen lassen, eine Audienz bei einem Minister der Kaiserin, wohlgemerkt. Es wäre die Stunde ihm ganz entglitten, hätte der Herr Graf nicht andere Uhren im Hause, englische, wohlgemerkt, auf welche Verlass ist. So kann er nur hoffen, dass die Überhastung bei Ankleide und Ankunft ihm nicht abträglich war für seine Geschäfte. Der Schaden wäre nicht wieder gut zu machen, allemal nicht von solch einem Uhrmacherlein, wie ihr es seid. Nun, zum Glück ist man dem Herrn Grafen bei Hof wohlgesinnt und ist der Herr Graf mehr denn gnädig. Er verlangt von euch, allem besseren Rechte und Rate zuwider, nicht mehr denn die Reparatur dieser Uhr gratis, wohlgemerkt, und eine Entschuldigung in Person. Dann wird er erwägen, euch womöglich, wohlgemerkt, seine Kundschaft auch in Zukunft nicht zu entziehen. Der Ton des Lakaien hatte gewechselt von indignierter Empörung zu einer herablassenden, drohenden Großmütigkeit. Ein wenig aber merkte man ihm auch Erleichterung an, dieses wohl vorbereitete Textlein in dessen Verschraubtheit ohne Verhaspeln Verirrung vorgebracht zu haben. Meister Weiz unterdessen war immer buckelnder geworden. Erschrockenheit, Gram und Scham stritten um die Hauptrolle in seinem Mienenspiel. »Ich bin untröstlich«, stammelte er, und hob die Uhr an sein Ohr, schüttelte erst sie, dann sein Haupt. »Seid mir versichert, dass solches nicht vorkommen darf und nicht soll bei Chronometern aus meinem Hause. Selbstverständlich werde ich umgehend die Ursache erforschen, warum es dennoch geschah, und werde das Stück wieder versetzen in tadellosesten Gang. Und wenn seine Erlaucht, der Herr Graf, mich nichts würdigen zu empfangen bereit ist, so werde ich ihm die reparierte Uhr gerne höchst selbst überreichen, um Verzeihung flehen und mich auf seiner hochgeboren, unverdiente Gnade werfen. Freilich kannte ich Meister Weiz als gebührend ehrerbietig gegen adlige Kundschaft, doch als solchen Kriecher hatte ich ihn noch nicht erlebt. Untröstlich bin ich, wiederholte er, und hätte sich krumm winden müssen, um seiner selbst noch kleiner und niederer zu machen vor diesem groben, überheblichen Lakaien. Der Bedienstete schien's zufrieden. Seine Erlaucht erwartet euch übermorgen, und zwar um 11 Uhr. Damit war für ihn offenbar alles gesagt. Bevor er sich jedoch zum Gehen wandte, nahm er Meister Weiz noch einmal die Uhr aus der Hand und entfernte mit vielsagendem Blick die kostbare güldene Kette, um sie in seine Westentasche gleiten zu lassen, als wäre uns damit nicht recht zu trauen, wo ich eher ihn imstande glaubte, sie für sich zu behalten und darauf den Diebstahl uns in die Schuhe zu schieben. Dann erst schickte er sich an, das Geschäft zu verlassen, blickte sich an der Türe jedoch noch einmal um und versetzte mit hochgezogenen Augenbrauen: »Pünktlich, wohlgemerkt.« Kaum aber war er verschwunden, richtete Veit sich wieder auf zu seinem gewohnten Selbst. Er warf mir ein Lächeln zu, doch als er meine Verblüffung erblickte, ob seiner servilen Verwandlung, tat er ein Schulterzucken. Nicht wirklich entschuldigend, eher ein Verweis auf Verhältnisse, die es nun einmal anzuerkennen galt. Und ich verstand, so selbstverständlich liefen nicht mehr die Geschäfte, dass Veit sich Verzicht zu leisten vermochte auf ihm unangenehme Klientel. So gefestigt und strahlend war sein Ruf nicht, war es nicht mehr, dass schlechten Leumund in höfischen Kreisen er in Kauf nehmen durfte. Und was man einem wie dem Grafen von B. schuldete, wenn man mit ihm Geschäfte einging, was einer wie dieser sich vor allem erkaufen mochte, war nun einmal Unterwürfigkeit. Veit staubte sich diese Rolle ab wie Perückenpuder, klaubte die Uhr mit launischer Munterkeit vom Kontor und winkte mich mit dem blinkenden Stück in die Werkstatt. »Dann wollen wir«, sprach er, »doch einmal sehen, was der aufgeblasene Tölpel da kaputt gemacht hat.« Binnen Minuten war es gefunden, kaum dass der Meister den Deckel über dem Werk geöffnet. »Ganz wie ich gedacht«, ließ er verlauten, unbefriedigt fast, dass sich nicht doch zumindest der Anflug fand einer horologischen Herausforderung. »Es ist die Feder gesprungen, weil der Herr Graf mit seinen feisten Fingern zu fest aufgezogen hat. Möchtest du?« Dass es Veit mir überließ, diesen Schaden zu beheben, lag halb wohl daran, dass er seiner selbst dem Grafen diesen Dienst missgönnte, halb am Wissen, dass mir noch die geringste Ausübung unseres Handwerks mehr Satisfaktion verschaffte denn ihm. So oder so aber war binnen kürzestem die Feder gewechselt, der Deckel geschlossen, die Uhr, diesmal behutsam aufgezogen, waren die Zeiger justiert und das ganze protzige Stück, wie versprochen, wieder in tadellosesten Gang versetzt. »So, mein Lieber«, Veit legte die Hand mir auf die Schulter, »das also war dieser Übung leichterer Teil. Nun aber verlangt der Herr Graf von uns noch ein wenig Theater. Übermorgen, da müssen wir buckeln gehen. Und ich darf dich bitten, mir bei dem Schauspiel zu assistieren.«
11. Welch alles mir umstürzende Bedeutung diese unscheinbare Bitte hatte, wusste ich freilich nicht zu ahnden. Noch glaubte ich sie höchstens die winzigste Abweichung vom gedeihlichen Gleichlauf, welchen mein Leben in Wien über die Monate, die Jahre nun schon angenommen. Doch bevor ich euch von jenem schicksalhaften Tage des Besuchs bei dem Grafen berichte, gilt es davon zu sprechen, in welcher Leibes- und Seelenverfassung ich zu nämlichem Tage erwachte. Denn während ich hier meine hehre Rede vom Fatum schwinge, habt ihr freilich längst jene eine sehr irdische Lücke erschnuppert, welche in meinem vorigen Katalog der angeblichen Wiener Laster noch klaffte. Und nein, weder hoben ich und mein Gesellenkumpan damals uns just über diese tatsächlich hinweg, noch habe ich auf sie vergessen oder trachtete sie euch zu verheimlichen. Ja, wahrhaft, es gab ein weiteres Gebiet, da mir Ferdinand, wenn nicht Zutritt verschaffte, so doch meine von der Natur angestachelten ersten Schritte in jenen Jahren leitete und begleitete. Eingetroffen war ich bei Servasius Veit noch als Kind, doch bereits aufgebrochen, auch in jener eben angedeuteten Hinsicht, die Gefilde auf immer zu lassen, in denen ich mein bisheriges Leben verbrachte. Schon trug ich nach Wien eine Ahndung, das andere Geschlecht möchte mir nicht mehr allzeit so abstoßend sein, wie es mir als kleinem Bub gewesen, wo ich es, außer der allgegenwärtigen Amme, zu meiden pflegte und die Mädchen unseres Alters von den anderen Knaben durchaus einzig richtig behandelt fand, wenn diese sie an ihren Zöpfen zerrten oder mit glitschigen Fröschen erschreckten. Scherze, welche mir ernstem Kind statthaft erschienen, doch zu läppisch, sie selbst auszuführen. Schon war mir das Weibliche eher gleichgültig geworden, anstatt zuwider, und schon haftete an jener Gleichgültigkeit neuerdings eine gewisse Erzwungenheit, haftete eine Wiederkehr des vorsätzlichen Meidens an ihr, welches nun gänzlich anders mich rührte denn einst meine selbstverständliche Abscheu. Wenn ich einmal mehr mit den Weibern, zumal jenen mir nur wenig älteren, einem Kreuzen der Wege der Blicke zu entgehen suchte, so weil ihre Ansicht und Nähe am Grunde meiner Brust etwas kitzelten, das mich verwirrte, das fremd und ängstigend war und drohte, die Wangen mir rot glühend zu fachen. Ängstigend, weil es mir von Mal zu Mal reizvoller ward, weil es auf jene widersinnige Weise sich angenehm fühlte, wie einst mit der Zunge an einem lockeren Milchzahn zu drücken und wackeln, seine scharfen Kanten fast schneidend zu streifen. Es saß also in mir bereits der Keim einer Anziehung, welche mich noch unbereit fand, die jedoch im Dunkeln die Wurzeln vortrieb in jeden sich bietenden Spalt und harrte der Zeit, dass ich mein übriges Selbst hinreichend umgepflügt zeigte, um sie hervorbrechen zu lassen. Ein seltsames Sprießen bemächtigte sich Monat um Monat mehr meines Leibs, streckte mir die Glieder, dass sie oft schmerzten, ließ einen Flaum treten auf zuvor glatte Haut, stieß schließlich die Stimme mir aus dem hochgelegenen Gleichgewicht, dass sie mit arlecchinohaften Sprüngen einen Stand weiter unten wiederzufinden suchte. Am verwirrendsten aber war die Wandlung jenes unbedeutenden Stöckleins, welches mir bisher ein bloßer, seltsamer Anhang des Leibes erschien und das nun begann, eine furchtbare und wundervolle Macht über mein Ich zu gewinnen. Zur Wünschelrute erwuchs es, die mit ihrem Ausschlag meine Gedanken fortzuzerren vermochte zu einer Ader, welche noch verborgen floss, doch reißend. Des Nächtens fand ich's nun immer öfter standhaft Wache halten, während ich schlief, fand's meine Träume süßest vergiften aus seinen dunklen Quellen, und eines Tages schreckte ich aus solcher Art Traum mit einem atemüberflutenden, schambrennenden Drängen, wie ich's noch nie gekannt, und spürte auf einmal, dass dieser heiße und klebrige Quell einen Auslass gefunden aus meinem Leibe. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Und woher hätte ich's auch wissen sollen? Ich ahndete bloß, dass dies etwas zu schaffen habe mit jenen Sünden, von denen der Vater und der Pfaffe einst raunten. Doch dass ich mein Seelenheil in Gefahr empfand, in einen Abgrund zu stürzen, das machte umso rauschhafter die Erlösung, wenn ich mich der Versuchung schließlich ergab. Unschwer gelangte ich zur Erkenntnis, dass es die Frauen waren, zu denen mich meine Wünschelrute eigentlich lenken wollte. Ich erreichte Jahre, da genügten Gegenwart oder lediglich Gedanken an eine nur halbwegs junge, leidlich dralle und nicht ganz missgestaltete Weibsperson, dass sie ausschlug. Und also war schließlich erkannt, wer mir zu sekundieren vermochte, denn niemanden besser als Ferdinand gab's, mich der Damenwelt näher zu bringen. Er hielt's mit den Weibern ähnlich wie mit allem Vergnügen. Wenig war ihm fremd, und er konnte sich in die galanten wie derben Turteleien, ins amoröse Ergötzen hineinstürzen, wie in jeden anderen Rausch. Er war, wie ich euch schilderte, fürwahr keine sonderlich wohlgestaltete, augenscheinlich reizvolle Erscheinung, und hätte man starr und stumm ihn unter andere Burschen platziert, so hätte die gewisse Mehrzahl davon bei den Mädchen den Vorzug bekommen, bevor sich einmal eine seiner erbarmte. Doch oh, wie verschieden war's, wenn er bewegt und beredt in der Runde saß und seinen Witz blitzen ließ, wenn er beim Tanz durch die Menge sich munter schlängelte, wenn ihm da eine gefiel, und eine gefiel ihm fast immer, dann war's zumeist schon um sie geschehen. Wie dem dürren, unsteten Kerl dies gelang, sollte mir noch geraume Weile ein Mysterium bleiben. Mir kam's dessen unbenommen gelegen und dienlich, dass Ferdinand reichlich besaß, woran's mir gänzlich gebrach, nämlich Erfahrung. Er seinerseits begleitete, ich weilte inzwischen an die 2 Jahre in Wien, das Erwachen meines Interesses an den Weibern mit dem liebevoll zwinkernden Spott, den er so gern zwischen sich und die Welt, die übrigen Menschen, schob. Ei, schau, sprach er eines Zechabends, als er mit einem properen Waschweib possierte, wer da ganz auf seinen Wein vergisst vor lauter Gaffen. Auch die Maid, welche an ihn geschmiegt der Fortsetzung seiner Liebkosungen harrte, blickte auf mich und kicherte. »Sagt bloß«, meinte Ferdinand, »ich hätte mir da einen Rivalen ins Nest gesetzt. Oder willst du nur lernen? Weil dann freilich schau. Wir wollen dir zeigen, wie man's macht.« Das Kichern vergluckste in einem Kuss. Und ich schaute tatsächlich, mit glühenden Wangen, und lernte. Lernte da freilich noch wenig mehr, denn dass ich fähig war zu einem beschämten, gleich wie beschämenden Neid, welcher mich anfüllte, wie es nichts sonst mehr vermochte seit jenem brüllenden, alles verschlingenden Habenwollen in Kindestagen, das keinen Grund kannte, keinen Verstand und weder Aufschub noch Mäßigung zugänglich war, bis man es befriedigte. Und blieb es unerfüllt, darin eine persönlich gemeinte Beleidigung von Seiten des Weltenherrschers sah. Vorbei war's mit meiner Scheu vor den Weibern. Was Ferdinand da vergönnt war, das begehrte ich endlich auch. Seine allererste Lektion freilich war, mir die Kunst des Fernhaltens einzubläuen, die Gründe ihrer Notwendigkeit gerade so wie ihre bequemste Ausübung. »Du glaubst, Hunger und Durst zu kennen?« sprach er eines Abends, da wir bei gesottenem Fleisch und dem zweiten Krug Bier beisammen saßen. »Aber es hat dich nie wahrlich gehungert, gedürstet, wette ich, nie, dass du Tage statt bloßer Stunden ohne Speis und Trank darben musstest.« Ich schüttelte zur Bestätigung mein Haupt. »Hättest du's, dann besäßest du eine Ahndung, was deiner wartet, wo du nun aufhörst, ein Knabe zu sein. Ein neuer Hunger, ein neues Dürsten wird sich einnisten bei dir, und du wirst es nicht zu stillen vermögen, und es wird dir Sinn und Verstand rauben, nicht weniger gierig, denn hättest du eine Woche schon einen leeren Bauch. Machst du es nicht satt, wird es sich in deinen Kopf fressen, bis dort die Gedanken verzehrt sind an alles andere. Und als erstes wird es sich gütlich tun an deiner Vernunft, dem bisschen, was du jedenfalls davon hast.« Das Letzte versetzte er mit einem Grinsen und einem freundlichen Stupsen meiner Stirn. Doch ansonsten hatte ich ihn selten so bar jeden Spottes gehört. »Du kennst mich, weißt, dass ich wahrlich kein Verächter bin jeglicher Kost. Niemand sollte dir minder verdächtig sein, dass er die Askese predige um ihres eigenen Willens. Also glaube mir, wenn ich dir sage, was du gerade in dir erwachen fühlst an Mannesgier, das ist deine schlechteste Beraterin. Hör nicht auf sie. Sie wird dir derart einflüstern und dir weisere Stimmen niederbrüllen, dass du für einen Moment heißer Befriedigung alles Übrige hingeben magst.« Ich grunzte zwischen zwei Bissen eine Art ungerührter Bestätigung, dass ich Ferdinands Worte hörte, doch ohne ihnen recht Glauben zu schenken. Den Glauben, dass es so komme und wenn's so käme, dass gar so schlimm es sei. »Jetzt meinst du, deinen alten Ferdinand hätt's plötzlich erwischt mit der Moral«, versetzte er, meinen Laut trefflich deutend. »Nichts liegt mir ferner. Wenn du willst, rate ich dir, sündige nur, sündige, wie es dich freut. Doch sei nicht so dumm, für eine einzige, keine Stunde währende, schnell erkaltende Sünde all die Jahre zu geben, in welchen du so viel mehr noch und üppiger zu sündigen vermöchtest. Freilich bist du keine Schönheit.« Er gab mir einen weiteren freundlichen Stüber. »Aber lug in den Spiegel und frag dich, wie förderlich deinem Antlitz wär, wenn dir dein Zinken, die Wangen oder die Lippen abfaulten. Und das nächste Mal, dass dich einer um Almosen bittet, dem dergleichen widerfuhr, wend dich nicht ab, sondern schau ihn dir recht gut an und überleg, ob du tauschen möchtest mit ihm. Und halt es nicht anders mit schmucken Meiden.« Er zeigte auf eine robuste Grazie am anderen Tisch. »Jetzt würdest du sie vielleicht lieben wollen. Aber wenn der Preis dafür wäre, dass sie dies hübsche Gesichtlein verliert oder auch nur einen Bankert zu tragen bekommt unterm Herzen, wenn aus deiner Wahl, mit ihr eine Stunde zu verbringen der Leidenschaft, die Wahl wird, sie zu ehelichen, sie in Schande zu bringen, oder sie einem Kräuterweib anheimzugeben und dem Gottesgericht, ob deren Rat den gewünschten Tod bringt vor dem Leben oder deine Buhlin das eigene kostet. Ich wollte erwidern, dass ich so reizend die Maid am anderen Tische nicht fände und es im Zweifelsfall keine Sache auf Leben und Tod wäre, ihr zu widerstehen. Aber grad bevor ich den Mund auftat, verbiss ich mir doch die Worte, weil ich empfand, wie ungewohnt ernst es Ferdinand war. Ich verspreche dir, es wird Zeiten geben, da schaust und da denkst du nicht, da vergisst du auf alles Erwägen. Wenn das Schicksal dir gnädig ist, dann enthält es dir in jenen Zeiten sämtliche Gelegenheit vor und lässt sich von dir geduldig dafür verfluchen. Ferdinand beugte sich über den Tisch, fasste mich an den Handgelenken und hielt mir meine eigenen Finger vor die Augen. Die sind deine Freunde in solchen Zeiten. Hör nicht auf die Pfaffen. Verschaff dir Erleichterung, so viel du bedarfst. Anders wirst du die Vernunft nicht wiedergewinnen. Und du wirst sehen, wie viel Raum für andere Gedanken, zumindest stundenweise, wieder einkehrt in deinem Kopf, wenn du das Drängen der Leidenschaft mit schöner Regelmäßigkeit behende entlässt. Mir glühten die Ohren bei diesen Worten, weil ich freilich schon selbst verfallen war auf diesen Weg, mir allemal einen Abglanz zu erheischen jenes unbekannten, geheimen Genusses, nach welchem mein Leib neuerdings strebte. Hielt dies aber für ein mir eigenes Mysterium. Dass andere eingeweiht waren in solches Geheimnis und noch dazu fanden, man könne unverblümt davon sprechen, das brachte mich im Innersten durcheinander. Ferdinands Rat flößte mir jedoch zudem eine Furcht ein. Bisher hätte ich eher empfunden, dieses einsame, verbotene Vergnügen sei dazu angetan, mir die Sinne zu rauben und mein Sehnen von allen anderen Dingen fernzuleiten. Wenn nun dieses nicht die wahre Gefahr sein sollte, sondern sogar deren Linderung, Medizin, wie gewaltig musste dann jene echte Verführung sein? »Du hältst es selber noch so?« fragte ich Ferdinand, weil mir schien, dass er, der sich sonst hinter seiner Fröhlichkeit verbarg, in jener Stunde beschlossen hatte, es könne nichts zu nah sein zwischen uns. Er bejahte mit einem schulterzuckenden Nicken, mir bedeutend, dass solch Frage durchaus statthaft sei, jedoch albern. Zu offensichtlich sei doch die Antwort. Ich hatte diese Bestätigung allerdings ohnehin gesucht, um meine nächste und eigentliche Frage zu stellen. Weshalb sehe ich dich dennoch alleweil mit jeglichem Weibsvolk possieren? Mir scheint's nicht oft, dass deine Gedanken fern sind von den Frauen. Er blickte mir trotz des Bieres nüchterner in die Augen, denn ich es sonst jemals erlebte. Freilich, du siehst mich schäkern mit den Weibern und manche ein wenig liebkosen. Ferdinands Ton ward nun wieder spöttisch, auf eine gallenbittere Weise. Doch hast du gesehen, dass ich mit einer schon aus der Gesellschaft verschwunden wär? Hast du es erlebt, dass mir eine auch wirklich lieb ward? Dass ich mich hinreißen hätte lassen und mehr gewagt, weil das Drängen mir den Verstand benebelte und mir versprach, es ginge schon gut und es gäbe kein schlimmeres Unglück denn die Versagung? Hast du beobachten können, dass ich mir solche Minuten des Glückes genommen, dass ich eine gehabt, die mir wahrlich lieb war und die ich verführte und bedrängte, bis sie nachgab, und es ging nicht gut? Hast du gestanden am Donauufer, wo eine sich zuvor Wackersteine in die Schürze stopfte und in die Fluten schritt mit dem, was sie trug unterm Herzen und nicht tragen durfte? Hast du? Nein, freilich hast du nicht. Weil solches nicht geschah, seit wir uns kennen. Sein Blick war wie in Ferne entschwunden und kehrte erst da in die Stube zurück. Drum glaub mir, wenn du das Drängen fühlst, pfeif auf die Pfaffen. Selbst wenn du an ihre Hölle glaubst, gibt's gewissere Wege, dorthin zu gelangen, denn ohnahn Sünde. Verschaff dir Erleichterung. Er senkte die Augen, nahm einen tiefen Schluck aus seinem Seidel, und als Ferdinand wieder aufblickte, war er erneut sein fröhliches Selbst. Diese eindringliche Warnung gab mir also zugleich eine Ahndung, weshalb ich Ferdinand so oft fand mit dieser oder jener Maid im Arm für einen Abend, doch ich es nie erlebte, dass er eine Liebste gehabt. Es suchte Ferdinand auch bei den Weibern das Vergessen, suchte Salbung der offenen Wunden seiner Fremdheit in dieser Welt, floh vor Beständigkeit, wie ihm auch diese entwich, floh vor der Pein und vor der Hoffnung. Da aber mir dies nun begreiflich war und Ferdinands Geschicke eine Mahnung, wie sie kein anderer Lehrer hätte zu geben vermocht, da also begann er mir beizubringen, wie ich die Weiber für mich gewänne. Zum Anfang machte er es mir leicht, indem ich Teilhaber sein durfte, seiner mit gekonnter Gewohnheit errungenen Erfolge. Hatte eine, die er sich für den Abend auserkoren, eine Gefährtin dabei, dann zog er mich, wenn ich mochte, hinter sich her und machte, sobald der tänzelnden Zuneigung seiner Erkorenen versichert, meine Vorstellung gegenüber der Freundin. Doch fand ich's schwer, nach Ferdinands Instruktion mich des Witzes und der Galanterie würdig, ebenbürtig zu erweisen, welche er auf mich abstrahlen ließ. Ich war, wie ihr nur zu gut merkt, niemals maulfaul. Doch alleine gelassen mit der mir zugedachten, fühlte sich oft mir die Sprache an, als müsste ich zwei getürmte Handvoll roher Eier balancieren. So voll bedacht, nichts entgleiten zu lassen, dass mir erst recht alles ins Schlingern kam und zerbrach. Es war nicht eigentlich Schüchternheit, die mich da hemmte. Bisher war ich in den meisten Dingen recht forsch, in fester Überzeugung der eigenen Überlegenheit, hatte Ehrfurcht vor keinem Stand. Hier aber waren nun Geschöpfe, welche nichts hätte erheben sollen über mich, Meisterinnen lediglich darin, von der Natur zum Weib geformt zu sein. Und dennoch fühlte ich mich vor ihnen hilflos und unwürdig wie ein Bettler vor dem Kaiser, fühlte sie Hüterinnen eines geheimen Wissens, nach dem ich lechzte, welches jedoch sie verwehrten oder gewährten, gemäß den abwechselnd grausamen und lächerlichen, dunklen Gesetzen einer unergründbaren Gnade. Gerade wenn ich mich am meisten hätte als jener Mann erweisen sollen, der ich noch nicht war, fand ich am meisten mich wie entmannt und brach nicht selten meine stolpernden Schmeicheleien, meine täppische Annäherung ab, um mit hochrotem Haupt zurück in die Arme der treuen, urteilslosen Trunkenheit zu fliehen, während hinter mir die Maiden kicherten, tuschelten, auf mich zeigten. Da freilich half mit der Zeit Ferdinand. »Du wirst es niemals weit bringen, solange dein Auftreten das eines Bittstellers ist«, mahnte er, nachdem er eine Weile halb amüsiert, halb mitleidsvoll meinen unbeholfenen Beutezügen beim Scheitern beiwohnte. »Gib den Weibern die Macht über dich, und sie werden sie nutzen. Sobald eine merkt, dass dein Begehren umso mehr schmeichelt und müht, je mehr sie dir vorenthält, wird sie nicht geben. Wird sie spielen mit dir, wie mit einem Schoßhund, den sie kläglich tanzen lässt um eine Leckerei, welche sie dann doch selber nascht. Und bevor du dich ereiferst über der Weiber Grausamkeit, glaub nicht, dass wir Mannsleute es anders hielten. Doch schau, du bist doch ein ansehnlicher Bursch.« Ich hatte mich nie groß geschert um mein Äußeres, aber so selten ich einen Spiegel befragte, wusste ich dennoch, dass Ferdinand hier, einmal seinen freundschaftlichen Spott zurücksteckend, die Wahrheit noch zurückhaltend sprach. »Lasst euch nicht trügen von jenem Wrack, welches ihr vor euch erblickt. Es gab Tage einst, da stand stolz ich im Segel und strahlte im Licht.« »Lasse du dich begehren«, fuhr Ferdinand fort, »lass es den Weibern als Ehre erscheinen, dass du dich ihrer widmest. Ihr Verlust muss es sein, wenn eine nicht erwidert. Doch sei nicht eitel. Gib ihnen Grund und Anlass für diesen Glauben. Nicht bitten sollst du, aber aufrichtig versprechen.« Alle weitere Erklärung gab er mir in Form der Tat. Wenn ich nach diesen Worten ihn mit den Weibern beobachtete, begriff ich eher, wie es diesem hageren Gesellen gelang, die holdesten Maiden in seine schlachsigen Arme zu locken. Er war forsch, ohne grob zu sein, hatte Witz, und machte er einer schöne Augen, dann lag in seinem Blick die Überzeugung, es gäbe zu jenem Moment keine schönere Dame, keine bannendere Konversation, keinen anderen Menschen von Bedeutung auf Erden. Seins war das Talent, von jedem Weib die eigenen Reize zu sehen und sich auch mit dem einen einzigen davon zu begnügen, wenn nur dieser besonders war. Was immer ihn an einer Maid erquickte, ihre blitzwachen oder traurigen Augen, ihr langes, samtenes Haar um ein gewöhnliches Antlitz, ihre wohlgerundete oder gelenkige Figur, ein Lispeln oder ein auf allerliebste Weise schiefer Mund, er konnte sich darin verlieren. Sein Blick würde den ihren nicht mehr lassen, und er sprach furchtlos und ganz unverstellt schmeichelnd, war vom ersten Worte an nicht mehr bereit, ein Geheimnis zu bergen noch zu belassen, öffnete seine Brust bis in die dunkelste Herzenskammer, beichtete jeden Fehl und jeden Stolz. Und er fragte dergleichen im Gegenzug mit einer Selbstverständlichkeit, dass oft auch die Weibsperson ganz drauf vergaß, Scheu und Scham vor ihm zu haben. Wenn er dann in ihr beim Gespräch einen Widerhall fand seines Geists, gab es kaum eine, wo es nicht in Ferdinands Gutdünken lag, wie weit die Verführung darauf noch ging. Alleine die Dummen und Eitlen ließ er flink widerfahren, jene, bei denen er gar keinen Funken erspürte, eines Verständnisses der Einsamkeit, der Lächerlichkeit jedes Menschen und der todernsten Bedeutungslosigkeit dieses Spiels. Ferdinand gelang's den Frauenzimmern, den Anschein, den Anblick einer guten, etwas tragischen Seele zu geben, welche nach dem wenigen Schönen und Tröstenden dürstet auf dieser Welt und welche, etwas davon sei es auch nur für den Augenblick, in ihnen fand. Zugleich jedoch ließ Ferdinand keinen Zweifel, dass dieser Moment endlich sei. Das mochte sie nicht, er ihr sein Angebot nicht nachtragen würde. Und so oder so am anderen Morgen die Welt und all die anderen Maiden, anderen Menschen zurückkehren würden zu ihrem egalen Rang. Es hatte Ferdinand dieses zu oft erprobt, dass es nicht mitunter bloße Übung werden musste. Ich kannte jene Abende, wo es lichtlos war in ihm und er eine Maid an unserer Tafel allein deshalb für seiner selbst entflammen ließ, um sie einem anderen Kerl abspenstig zu machen, den er nicht litt. Wo sein Kitzel in der Sache einzig jener der Macht über andere war. Doch war das Gelingen allein deshalb derart verlässlich, weil dieses offene Spiel gründete in einer Wahrheit und Ferdinand es zu allermeist betrieb mit gänzlichem Ernst und Aufrichtigkeit. Ein wenig dieser Kunst gelang mir, ihm abzuschauen und nachzutun. Nicht mehr ereiferte ich hinter dem her, was ich nicht zu bekommen vermochte, und siehe, auf einmal bekam ich. Nicht mehr verglich ich, was ich bekam, mit alledem, was ich gerne wollte, sondern nahm es für seinen Augenblick als das größte und einzige Geschenk. Jedoch erreichte ich nie Ferdinands Meisterschaft darin, dass jedes Mädchen, welches nichts von mir wollte, mir frei ward von jeglichem Reiz, und jedes, welches einen Abend possierte mit mir, für jene Stunden zum Inhalt meiner Welt. Zu anders war mein Begehren dafür, zugleich zu ernst wie zu gleichgültig. Zu ernst, weil es, einmal geweckt, doch nie ganz abzulassen vermochte. Es wollte die Gier auch gestillt, wollte der Stolz nicht gekränkt sein. Zu gleichgültig aber war es, weil mir damals die Frauenzimmer letzten Endes noch wenig bedeuteten. Freilich, ich fand mittlerweile ihre Gesellschaft oft angenehm. Und freilich Ferdinand hatte mich nicht belogen, dass mein Leib ein Bedürfnis nach anderen Leibern entfachen würde, verzehrender denn je geahndet. Doch hatte er ebenso recht behalten, dass der gleißendsten Schärfe dieses Bedürfnisses von eigener Hand beikommen und sich der schwelende Rest dann von Vernunft und Willen beherrschen ließ. Und obgleich ich durchaus das Küssen mochte und das Liebkosen, genoss ich das reine Spiel zu wenig, wenn es mir doch immer jene letzte Befriedigung vorenthielt und selbst überließ, nach welcher es das Begehren erst recht angefacht hatte. Ferdinand war da wie ein Weidmann, der an der Jagd noch am unbedeutendsten das Erlegen des Wildes liebte, der allein um des Ritts, der Pirsch und Hatz willen seinem Metier treu geblieben wäre. Mir aber war all das Schmeicheln und Turteln allein Mittel zu einem Zweck,
welchen ich dann zu meiden hatte.
Und wo Ferdinand an den meisten Frauenzimmern einen Reiz zu entdecken und sich mit Nämlichem zufrieden zu geben vermochte, war ich, welch immer Lockung ich auch empfand, doch von etwas anderem gewiss wieder abgestoßen. Es prangten prächtig seidige Locken um ein speckiges Antlitz, kam fauler Gestank aus schlanker Kehle, bebte wohlgerundetes Dekolleté zu einer plärrenden Stimme. Ferdinand suchte gerade Gesellschaft der Derberen, die ihrer selbst nicht mehr wünschten, denn ein unverbindliches Amüsement ohne falsche Versprechungen. Entsprechend die Maiden in seinem Schlepptau, ihr Geplapper mit Belanglosigkeiten gefüllt von Moden, dem Getuschel der Stadt, übergroß empfundenen Sorgnissen ihrer eigenen winzigen Welt. Und dazwischen gestreut hin und wieder ein beliebiges Kompliment an mich, das weniger schmeicheln wollte, denn haschen nach erwidernder Schmeichelei. Bald war mir das alles zu abgeschmackt, wo es mir doch nichts Besseres erzielte, denn dass einmal die Erhitztheit durch Trank und Leibesnähe eine füllige Fleischerstochter und mich in die verborgene Gasse hinter einer Wirtsstube fliehen ließ, wo das Weib Hand an mich legte. So fiebernd der Rausch, so jäh war das Erkalten, als wäre mir im Bersten der Lust auch alle Blendung aus dem Leibe entwichen, zurücklassend nichts denn besudelte, tierische Schäbigkeit. Nein, bei allem niederen Drängen in mir fühlte ich mich zu höherem berufen, auch in diesen Dingen. Noch blieb mir vage wozu. Ich wusste allein, dass ich mich nicht weiter verschwenden wollte an solch schlechten Ersatz.